Buchmessefunk Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.
Ulla Lenze beschließt heute den Abend. Sie stellt ihr Buch Die endlose Stadt vor. Ulla Lenze stammt aus Mönchengladbach, hat in Köln Musik und Philosophie studiert. Sie ist erstmals hervorgetreten mit ihrem Debütroman Schwester und Bruder. Ein Auszug daraus hat bei dem eigentlich wichtigsten Literaturwettbewerb der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur beim Bachmann-Wettbewerb den Ernst-Willner-Preis erhalten in Klagenfurt, gefolgt von einem anderen wichtigen Preis, dem Jürgen-Ponto-Preis. Sie ist die Autorin von zwei weiteren Romanen, dann Arcanu und Der kleine Rest des Todes. Und Der kleine Rest des Todes erschien schon in dem Verlag, in dem Ulla Lenze jetzt auch publiziert und auch ihren neuen Roman publiziert hat, nämlich in der unabhängigen Frankfurter Verlagsanstalt. Der Verlag wird seit über 20 Jahren von Joachim Unseld geführt und ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass es eben meist die unabhängigen und kleineren oder ganz kleinen Verlage sind, die ein Auge dafür haben, dass eine Autorin oder ein Autor was Besonderes macht und sich eben dann auch dafür einsetzt, dass diese Autoren in die Öffentlichkeit gelangen. Es ist ein Verlag, der auch interessante Bücher gestaltet oder gestaltet hat. Es ist nicht in dieser Reihe, also diese Reihe hat ein Foto drauf. Es gab mehrere Reihen, die auch von Künstlern gestaltet waren, unter anderem auch von Neo Rauch, der hier in Leipzig ansässig ist. Ulla Lenze vertritt heute Abend dieses Verlagshaus im Kreis der unabhängigen Verlage mit ihrer Neuerscheinung. Sie wird den Anfang des Romans lesen, weshalb ich eigentlich gar nicht viel dazu sagen müsste, aber ich sage ein paar Dinge zur Grundaufstellung. Es erzählt wird aus zwei Perspektiven von zwei Hauptfiguren, zwei weiblichen Hauptfiguren, die heißen Holle und Theresa. Holle ist eine Künstlerin. Sie malt und sie fotografiert. Zum Zeitpunkt des Romanbeginns fotografiert sie vor allem Städte, leere oder fast leere Orte in Städten. Und wir begegnen ihr in Istanbul, wo sie ein Stipendium hat. Theresa dagegen ist Redakteurin. Sie schreibt Reportagen für Zeitungen, für Frauenzeitschriften. Und auch sie, für sie ist, genauso wie für die Künstlerin, eine wichtige Frage, wie man mit Themen, mit Gegenständen, zum Beispiel mit einer Stadt, umgeht. Es gibt also eine gewisse Schnittmenge auch mit dieser Künstlerin, also in ihrem Arbeiten und auch in ihrem Gefühl, was Freiheit bedeutet, also berufliche Freiheit und aber auch private Freiheit. Diese beiden Frauen treffen im Laufe des Romans auf Christoph Wanka. Der Christoph Wanka ist Vorstandsmitglied eines großen Bauunternehmens, das weltweit tätig ist, also globale große Projekte plant und entwickelt und baut. Und in dieser Funktion ist Christoph Wanka nicht nur der Geldgeber für dieses Stipendium, das die Künstlerin hat, sondern er entpuppt sich nach und nach als einer der wichtigsten Sammler von Gegenwartskunst, was natürlich insbesondere diese Holle dann vor gewisse Probleme stellt. Auch, also zum einen ideelle Probleme, zum anderen auch, wenn ich das mal salopp so sagen darf, beziehungstechnische Probleme. Es entwickelt sich von Anfang an ein Machtspiel zwischen den beiden und es geht eigentlich, wie in dem ganzen Roman auch ein wichtiges Thema ist, um die Frage, wie nah man an der anderen Hälfte der Welt dran ist, wie nah man dran sein möchte oder sogar muss. Und mit Welt ist jetzt eben, kann eine Person gemeint sein, es kann aber eben auch eine Stadt gemeint sein, eine Kultur, eine Gesellschaftsschicht. Also das sind so Themen, um die dieser Roman auch kreist. Und ja, ich würde sagen, fangen einfach an zu lesen.
Gut, ja, guten Abend. Ich habe noch nie um diese Uhrzeit gelesen. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt wird. Ja, ist jetzt alles gesagt. Ich fange mit dem Anfang an. Der ist voraussetzungslos. Aber es fängt eben mit Holle, der Künstlerin an, Holle in Istanbul. Jemand kommt durch das Licht der tiefstehenden Sonne auf sie zu. Er bewegt sich ohne Hast, womit er ihr Stehenbleiben in ein Warten umdeutet. Sie lächelt widerstrebend, kneift die Augen zusammen vor den Strahlen, bis er vor ihr steht und sein Schatten auf sie fällt. Es ist der, dem sie die vergangenen 6 Monate verdankt. Am Vortag haben sie sich die Hand geschüttelt, heute kaum Notiz voneinander genommen, nicht auf der Fähre, nicht im Topkampf. Carpi-Palast oder im Museum of Modern Art. Er war Teil einer von Bodyguards umhüllten Entourage, die sich um den deutschen Außenminister scharte, alle in harmlos bunten Polohemden zu tief ernsten, dunklen Anzughosen. Sie spürt, wie sich ihr Körper anspannt. Hallo, sagt sie lässig. Hallo, sagt er vergnügt. Und dann zögern sie beide. Eigentlich müssten sie ihren Namen kennen. Noch einmal fragen, das geht nicht. Möchten Sie nicht zur Sultan Eyüp Moschee? Sie zeigt zu dem unruhigen Haufen aus 30 deutschen und türkischen Künstlern und Kulturleuten drüben bei der Fähre. Nein, ich will heute nichts mehr erklärt kriegen, sagt er. Sie? Ich auch nicht, sagt sie. Was haben Sie vor, fragt er. Einfach rumlaufen. Allein, wagt sie nicht zu sagen. Stattdessen schiebt sie die Sonnenbrille aus dem Gesicht. Sein Lächeln verliert die Vorsicht, schließt sich enger um sie. Mit welcher Ausrede kommt sie von ihm los? Vorschlag, sagt er und legt die Hand auf ihre Schulter. Sie dreht sich um und betrachtet gemeinsam mit ihm den kleinen Ort. Pastellfarbene Häuser an einem Hügel, Minarette einer Moschee. Ihr Blick folgt seiner ausgestreckten Hand. Kein Ehering. Etwas, auf das sie erst seit kurzem achtet, auch bei Männern, an denen sie kein Interesse hat. Von oben kann man bis nach Istanbul schauen. Wollen wir das in Angriff nehmen? Fragt er. In Angriff nehmen, dazu fallen ihr Rentenreformen, obere Tabellenplätze im Fußball ein. Spazieren gehen oder einfach rumlaufen, nicht. Seine Hand löst sich von ihrer Schulter. Ihr Zögern hat er nicht bemerkt. Er geht schon auf den Ort zu. Sie spazieren durch eine Grünanlage, menschenleer und ein bisschen öde. Sie gleichen in diesen ersten Minuten ihr Wissen über Eyüp ab, viertwichtigster Pilgerort in der islamischen Welt, sonderbar versteckt hier am Ende des Goldenen Horns. Und bis auf die Moschee und den Blick vom Hügel nach Istanbul wissen die Reiseführer nichts zu empfehlen. Es ist eher ein Schlendern und das hat sie nicht erwartet, dieses langsame Gehen, das für jeden Schritt geradezu eine Entscheidung verlangt. Das also nennt er in Angriff nehmen. Doch nach jedem Versuch, das Tempo anzuziehen, ist sie ihm einen Meter voraus und er mitnichten bereit aufzuschließen. Die Hand im Nacken dreht sie sich um und lächelt spöttisch. Er zieht fragend die Augenbrauen hoch und sie stellt ihr Lächeln sofort ab. Die Bilder vom Abend kehren zurück. Die großen Lichtlachen auf den gebohnerten Dielen des deutschen Generalkonsulats. Der Festsaal, die Parfumverwehungen, wie Schneegestöber, das einmal hier und mal dort ins Gesicht trifft. Enge Kostüme, Form, kontrollierte Haarspray, Helmfrisuren. Formen und nochmal Formen. Das alles passt doch gar nicht, hat sie gestöhnt und ihre Sitznachbarn links und rechts aufzuwiegeln versucht. Die haben doch keine Ahnung von Kunst oder von uns, um uns geht es nicht. Es geht nur, halt mal den Mund, Holle, bitte, ums öffentliche Image. Und dann wurde der Mann, mit dem sie ja schlendern muss, ans Rednerpult gerufen. Wie viel die Stiftung ihm verdanke, ihm, dem Vorstandsmitglied einer großen Bau- oder Bankengruppe, sie hat es vergessen. Sie hatte sich nach draußen geschlichen und mit Celal telefoniert. Celal stand am Galaterturm und sagte, er kriege, wenn er ihre Stimme höre, sofort eine Latte. It is big like a Galater Tower, baby. Sieht aus wie Schnee, sagt der Baugruppen- oder Bankenmensch und zeigt auf den Hang. Ja, sagt sie. Es sind alte osmanische Gräber. Sie weiß, dass er das weiß. Warum hat er sich hier angeschlossen? Ist sie ihm bereits aufgefallen, als die Künstler der Reihe nach vorgestellt und ihre wichtigsten Stationen verlesen wurden? Und während der Exkursion heute hat er nur auf eine Gelegenheit gewartet, mit ihr allein zu sein? Wohl kaum. Irgendetwas muss seine Aufmerksamkeit erregt haben, als sie eilig an Land sprang. Irgendetwas daran muss ihn verwundert haben, vielleicht sogar gestört. Das ist das Wichtigste an ihr. Nicht, bei wem sie studiert hat, in welchen Galerien ausgestellt oder ihr Geburtsjahr. Dieses Abhauen. Deine Verlorenheit aufessen, hat Celal gesagt. I want to eat your loneliness. Denn sie hatte gesagt, I'm lonely most of the time. Ein Bursche mit einer 20 Liter Wasserflasche auf der Schulter überholt sie. Sie gehen so langsam, als nehmen sie Rücksicht auf ihr schleppendes Gespräch, das sonst vollends abgehängt werden könnte. Er beginnt eine Unterhaltung über den Stadtverkehr in Berlin und Hannover. Er sucht offenbar nach universalen und unverfänglichen Themen. Ich fahre Fahrrad, sagt sie. Ist das nicht gefährlich in Berlin? Sie nickt. Eigentlich würde sie ihn gern zu seiner Arbeit befragen, aber mit welchen Fragen gibt sie preis, dass sie Leute wie ihn nicht kennt, aber ihnen misstraut? Es gibt nicht einmal ein gemeinsames Thema, höchstens die angestrengte Suche danach. Haben Sie Lieblingsrestaurants in Berlin, fragt er. Wollen Sie mich zum Essen einladen? Er lacht leise, aber kann dann gar nicht antworten. Er fragt ein paar Namen ab, Sterne-Restaurants allesamt, und sie schüttelt, obwohl sie ein paar davon kennt, jedes Mal den Kopf. Vergessen Sie nicht, dass ich arm bin. Das ist technisch gesehen die Grundlage unserer Bekanntschaft. Er lächelt wieder, aber nun erkennt sie Rückzug in diesem Lächeln. Ihre Direktheit ist ihm unangenehm, das versteht sie sogar. Als müsse er sich entschuldigen für das, was er ist. Muss er ja auch. Die Geschäfte wiederholen sich, noch immer durchstreifen sie das seifenschwemme Kräuterviertel. Eine verschleierte Frau hält ihr Kleinkind, die Hose heruntergezogen, über einen Strauch. Sie richtet ihren Blick auf die Auslagen, geht näher, sie betastet die harte Oberfläche einer Seife, riecht daran. Das ist Olivenölseife aus Aleppo, erklärt sie fachmännisch, davon nehme ich gleich zwei. Sie betreten ein Ladenlokal mit dunkler Holzvertäfelung, alten, fast vergessenen Gerüchen nach Heu und Harz, trockenen Sommern, Apotheke. Aus den Jutesäcken quellen Gewürze und Kräuter. Merhaba, ein alter Mann, begrüßt sie mit einer leichten Verbeugung. Hinter ihm Glaskaraffen mit Rosenknospen, aus denen man Tee machen kann. Ihr Begleiter betrachtet versonnen eine alte Truhe aus Mahagoni. Schön hier, nicht? Fragt sie. Ja, bestätigt er, ganz wunderbar. In der Istanbuler Innenstadt verschwinden diese Läden, das wissen Sie ja, hört sie sich sagen. Stattdessen die multinationalen Firmenmonster, die ihr Filialnetz über die gesamte Welt werfen. Bodyshop, Starbucks, H&M, Restaurant Nordsee. Ja, in der Istiklal Kadesi gibt es jetzt ein Restaurant Nordsee. Alles wird gleich und überall passiert das Gleiche. Was sie sagt, das weiß doch jeder. Sie hustet, mit dem Husten will sie ihn davon abhalten, zu antworten. Besser, fragt er, als sie endlich das Ablenkungsmanöver beendet und auch das Glas Wasser trinkt, das ihr der alte Mann reicht. Auch Celal ist so fürsorglich. So hat sie ihn kennengelernt, als sie am ersten Abend nach ihrer Ankunft durch die nächtlichen Gassen streifte und bei seinem Eckimbiss ankam, den er gerade schließen wollte. Sie war hungrig. Er sah ihr das an, dabei stand sie nur unschlüssig herum und betrachtete verstohlen den schönsten Türken der Welt. Er kochte ihr Spaghetti mit hausgemachtem, sehr öligem Pesto, nachdem sie erklärt hatte, I'm vegetarian, you know. Er setzte sich zu ihr an den kleinen Bistrotisch. Die Kacheln ringsum waren beklebt mit den A4-Ausdrucken, blitzlichtige Aufnahmen von Chicken-Döner, Hotdog, Pizza und türkisch Ravioli. Sie schauten einander an, denn sein Englisch reichte nicht wirklich für eine Unterhaltung und er strich sich verlegen immer wieder sein langes schwarzes Haar zurück. Als er nach ihrer Telefonnummer fragte, konnte sie sich mit der Wahrheit herausreden, sie habe noch keine türkische SIM-Karte und in ihrer Mailadresse baute sie absichtlich einen falschen Buchstaben ein. Vom gespielten Hustenanfall ein bisschen geschwächt, nimmt sie die Seifen entgegen, der Verkäufer hat sie in schönes Seidenpapier gewickelt. Er verbeugt sich wieder. So orientalisch, nicht wahr, spöttelt sie. Aber ihr Begleiter weiß nicht, dass sie nur in Anführungszeichen von Orient und Occident redet, anders als er, der ihr Sofa zustimmt und von Istanbul als Brücke zwischen Ost und West schwärmt. Seit Monaten diskutiert sie mit den anderen Künstlern über dieses Problem des Schwärmens und wie damit künstlerisch umzugehen sei. Ob sie die Klischees dieser Stadt berücksichtigen müssen, um über sie hinausführen zu können oder sich ganz auf ihren eigenen, unbestechlichen Blick verlassen. Machen wir Kompromisse oder Kunst, lautete die Kernfrage. Und dann hat sie noch die Sache mit Celal begonnen, wie ein deutscher Rentner mit einem Thai-Mädchen. Der deutsche Rentner ist in diesem Fall sie. Sie selbst macht diese Witze, wenn auch nur damit die anderen sie nicht machen. Ihr Begleiter nun redet über all das hinweg, was so hochproblematisch ist. Die Verschmelzung, sagt er, sei so gelungen, dass man oft gar nicht wisse, auf welchem Kontinent man sei. Schließlich befinde sich Ayub doch auf der europäischen Seite und sei recht volkstümlich und auf den Prinzeninseln wiederum in Asien also sei es wie in einer mecklenburgischen Sommerfrische vor 100 Jahren mit den hübschen weißen Holzvillen und Pferdekutschen. Ach, seufzt sie. Orient und Occident, eines Tages werden diese Begriffe überholt sein wie Neger und Fräulein. Orient und Okzident sind geografische Bezeichnungen, daran ist nichts falsch, sagt er nach einer Pause. Und wie können die dann verschmelzen? Erdteile verschmelzen nicht. Sie verwenden diese Begriffe also als Kulturbezeichnungen und das hat etwas, entschuldigen Sie, Kulturhegemoniales. Wieder entsteht eine Pause. Sie sieht einem Ping-Pong-Spiel entgegen, das sie mühelos gewinnen wird. Die Türglocke scheppert, ja, er hält ihr die Tür auf. Sie schaut ihn an, sprachlos und verletzt. Wir wollen doch heute nichts mehr erklärt kriegen, sagt er.
Kann ich noch ein Stück weiter lesen? Dann machen wir danach.
Ich gehe jetzt in das zweite Kapitel noch für 2-3 Minuten rein. Es gab eine Zeit, da wollte sie absolut nichts haben. Vielleicht ist diese Zeit auch noch gar nicht vorbei. Seit sie in Istanbul lebt, muss alles, was sie je gedacht hat, noch einmal anders gedacht werden. Und damit hat sie noch nicht einmal angefangen, weil ja alles immer noch stattfindet. Und es liegt vielleicht an dieser vielgerühmten Istanbuler Verschmelzung von Orient und Okzident oder an einer anderen Verschmelzung. Hat sie nicht immer geglaubt, sie brauche jemanden zum Reden, zum Austausch? Durch Celal gerät sie in genau jenen Zustand, zu dem das Reden wohl hinführen soll, sich verstanden und geborgen zu fühlen. You want sleep? Are you sad? You want to go home? Vergewissert er sich nach langen Ausführungen ihrerseits. Er antwortet eher auf das Gefühl, aus dem heraus sie mit ihm spricht, ein Gefühl, das ihr oft erst bewusst wird durch sein Nachfragen. Dass sie nicht reden können, ist befreiend. Einmal, sie sitzen am Küchentisch der Künstlerresidenz, bekommt sie diesen Wutanfall. Celal begreift offenbar nicht, hat er es vergessen, nie verstanden, nie gewusst, dass sie mit einem wichtigen Künstlerstipendium in Istanbul ist, eine Auszeichnung, eine Ehre. Er hat sie gefragt, wie viel sie für ihre Wohnung zahlt. Nothing, schreit sie, nothing, I'm invited. Er zuckt erst zurück vor so viel Wut, dann schlägt er sich an die Stirn, als sei endlich der Groschen gefallen und sagt mit einer Stimme, mit der man Kleinkinder lobt, Yes, I know, you're a big artist. I'm very sure you are. Er sagt es liebevoll, immer liebevoller. Er steht auf und nimmt sie in den Arm. Sie fängt an zu weinen. Sie lacht. Er hält sie fest umarmt. Er streicht über ihr Haar. Er kennt sich aus mit Schmerz und Furcht. In der Stadt ist sie nie ohne ihn, selbst wenn sie allein loszieht. Sie taucht in die Straßen ein wie in einen gemeinsamen Körper, manchmal sehr konkret. In der Gegend um das Döner-Paradise herum kann sie nirgends mehr essen gehen. Du bist doch Celals Freundin. Nein, nein, du bist eingeladen. Auch um den Taximplatz, wo Celal geschäftlich zu tun hat, gibt es Zonen, in denen sie nicht bezahlen darf. Friends, no pay, of course not. Ein System, das auf Gegenseitigkeit beruht? Ja, durchaus, aber wie merken die sich das? Merken sie es sich? Manchmal stürmt jemand in Celals Imbiss und bereitet sich hinter der Theke ein Sandwich zu. Celal lacht, good customer, I don't need to work. Celal sitzt oft an einem der drei Bistrotische und trinkt Tee, springt aber sofort auf, wenn ein echter Kunde vorbeikommt. Das sind die, die er bislang nicht kennt. Sie werden früher oder später zu Freunden. Auf Facebook hat er bald die 5000 Freundesgrenze erreicht. Ja, hier höre ich jetzt auf. Gut, danke.
Ja, vielen Dank für diesen ersten Einblick in den Roman. Das ist eine Stelle, die eben in Istanbul spielt. Es gibt aber eine zweite große Stadt, einen großen Namen, Mumbai. Früher hat man Bombay gesagt.
Bombay, ja.
Bombay, und also Mumbai. Und eine Stadt, die Holle auch kennenlernt, auch dann noch besser kennenlernt und in der die zweite Protagonistin im Moment lebt. Und ich glaube, man hat an dem Ausschnitt auch ganz gut gesehen, dass es darum geht, dass Menschen in einer fremden Stadt vielleicht noch deutlicher darauf gestoßen werden, dass es verschiedene Welten, verschiedene Sprachen gibt. Aber das Interessante ist ja eben, dass sie in Istanbul ausgerechnet einen Deutschen trifft, der eine komplett andere Sprache spricht als sie, nämlich diesen Christoph Wanka, mit dem sie sich, also auch mit dessen Kollegen und wenn sie ja dann ein Abendessen auch oder ein Mittagessen hat und man merkt, dass das zwei innerhalb zwei Deutsche Deutsche sind, die völlig verschiedenen Welten angehören. Und das ist, glaube ich, auch ein Thema des Romans, wenn ich das richtig sehe, dass diese Schnitte, die durch Gesellschaften gehen, durch die Welt auch gehen, eine Welt, die wir alle meinen, gut zu kennen, weil alles so nah aneinander gerückt ist, aber ja, Bombay vielleicht als eine Stadt, die noch viel weiter weg ist und viel fremder ist. Und es gibt eben Szenen in dem Roman, die in Slums spielen. Ja. Und ja.
Ja, nee, das finde ich jetzt interessant, was Sie sagen. Also, dass eben dieser Christoph Wanke eigentlich auch bei ihr fast einen Kulturschock auslöst, also durch seine Andersheit. Und das, die vertreten ja beide jeweils eine bestimmte Sphäre im Leben. Also sie als Künstlerin, sie ist hat eigentlich einen sehr absoluten Ansatz und wurde ja auch gerade in dem Absatz deutlich, dass sie eigentlich zuallererst mal Kunst machen will und jetzt nicht ans Finanzielle denkt. Also das war die Motivation, Künstler zu werden, um Kunst zu machen. Und eben er ist Geschäftsmann und das sind ganz andere Lebensansätze. Und doch haben beide eben mit Kunst zu tun, indem er halt Kunst sammelt und sie Kunst herstellt. Und das erzeugt halt dieses Kräftemessen miteinander. Also sie ist ja in gewisser Weise ja noch nicht abhängig, aber verbindet natürlich schnell Hoffnungen damit, mit so einem Kunstsammler dann auf einmal diesen Kontakt zu haben. Und genau, also Mumbai kam jetzt gar nicht vor in der Passage, aber im Roman bestimmt, ich weiß nicht, 50% ist Mumbai. Und da ist dann eben die andere Protagonistin, die Theresa, die, wie Sie ja auch sagten, ebenfalls mit diesem Thema Weltvermittlung auch zu tun hat. Also wie Holle, dass diese Schnittmenge, also Holle, die das künstlerisch versucht, die sich dieser Frage stellt eigentlich, wie können wir überhaupt Welt uns zuführen, ohne es mit den eigenen Konstruktionen zu tun zu haben. Also bei diesem Orient-Occident-Diskurs wird das ja klar, dass wir mit diesem Diskurs bereits anreisen und die Wirklichkeit oft nicht so richtig erleben können, weil wir so viel bereits wissen, aber es ist so ein Pseudowissen. Und die Künstlerin versucht, den Weg freizuräumen durch ihre Bilder, die sie malt. Und die Journalistin hat wieder ein ganz anderes Problem. Also die hat dann diese ethischen Probleme, dass sie das, was sie da an Elend erlebt und das unvergleichbar ist, dass sie da ethische Probleme hat, das zu einem Material zu machen, zu einer Reportage, die dann hier wieder mitunter in Warteseelen gelesen wird und eigentlich nur das eigene bereits vorhandene Wissen bestätigt und dort nichts ändert. Also das ist eigentlich das Problem.
Das Schöne ist aber, oder das Gute an dem Roman ist aber, dass tatsächlich auch die Seite des Christoph Wanka ihre Legitimation hat, also dass auch im Grunde ein ironisches Licht fällt auf diese Gedanken, die Künstlerin hat, die natürlich komplett legitim sind in dieser Welt, und die Gedanken von Christoph Wanka oder auch sein Verhalten ist komplett legitim in seiner Welt, und dass diese Welten haben eine Schnittmenge, sie haben aber auch eine sehr große Fremdheit, genauso wie die Welt vielleicht in Bombay mit der Berliner Welt, also ein Teil des Romans spielt ja auch in Berlin, ein ganz kleiner Teil spielt in Hannover, dass es da eben auch Schnittmengen gibt, aber eben große Fremdheiten. Und das ist, finde ich, sehr kunstvoll gemacht auch und ja, danke. Spielt im Großen und im Kleinen. Und ich glaube, die Zeit ist um und es war ein langer Abend, aber ich denke, wir haben drei sehr unterschiedliche Ansätze, drei sehr unterschiedliche Arten auch zu schreiben, zu arbeiten. Heute Abend hier gesehen drei sehr unterschiedliche Verlage mit ganz spannenden Inhalten, und ich hoffe, Sie haben vielleicht die ein oder andere Entdeckung gemacht und können unten am Büchertisch auch noch mal ein bisschen genauer schauen. Und dann wünsche ich allen einen guten Heimweg und eine gute Nacht. Danke.